Hallo.
Ja, jetzt klappt das ja doch. Irgendwas klappt hier nicht. Ja, eigentlich war gedacht, dass wir beide, Martin Greissel und ich, Markus Beckedahl, zusammen da sitzen. Und ich weiß jetzt nicht, weshalb die ganze Zeit vorrutscht. Ja, es geht um den zweiten Korb der Urheberrechtsnovellierung. Die meisten werden da wahrscheinlich schon was mitbekommen haben. Also das ist eigentlich nicht so geplant, dass die Folie einfach weitergeht. Fangen wir am besten mal sofort an. Ne? Das Urheberrecht, ein sehr kompliziertes Thema, aber trotzdem ist es die schärfste Art von Regulation des digitalen Raumes und deswegen halt auch für einen Chaos Communication Kongress ein wichtiges Thema. Wir wollen versuchen, in der circa dreiviertel Stunde, die bleibt, das Thema und die Konfliktlinien vorzustellen und Bewusstsein dafür zu schaffen. Der zweite Korb hat eigentlich erst angefangen, der ganze Gesetzgebungsprozess. Deswegen, es gibt noch viel Gestaltungsmöglichkeit. Ja, und darum geht es in diesem Vortrag. Martin ist Rechtsanwalt und insofern mehr für die juristische Seite zuständig, wobei ich dann mehr die gesellschaftspolitische Dimension betrachten werde. Ja, hast du auch Mikro?
Ich habe Mikro, ja. Also anfangen wollten wir mit der Struktur des Urheberrechts. Die grundlegende Idee war ursprünglich bei der Entwicklung von Urheberrecht, von Rechten, was das geistige Eigentum betrifft, dass eben ein Ausgleich zwischen den Urhebern und den Verwertern hergestellt werden sollte. Also die Verlage hatten früher vor 200 Jahren eben die Möglichkeit, alle Bedingungen zu bestimmen. Und im Rahmen der Entwicklung des Urheberrechts sollte das kodifiziert werden und damit eine greifbare Ausgleichsfunktion etabliert werden. Von der Struktur des Urheberrechts möchte ich kurz die Gliederung des Gesetzes darstellen. Anhand dessen kann man dann später auch, wenn es um die Änderung geht, diese Änderung etwas besser einordnen. Das Urheberrecht geht von einem Werksbegriff aus. Das heißt, es wird keine Idee geschützt, sondern es wird quasi die Verkörperung, die Umsetzung, die konkrete Verkörperung einer Idee geschützt. Halt ursprünglich in einem Buch, in einem Sprachwerk, in einem Kunstwerk oder ähnlichem. Dieser Werksbegriff geht von einer gewissen Schöpfungshöhe aus. Das heißt, es soll eine gewisse Komplexität, es soll eine gewisse schöpferische Leistung, wie die jetzt sich konkret definiert, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und wurde von der Rechtsprechung dann ausgefüllt, diese Begrifflichkeit, dass also nicht einfach ein Satz, ein reiner Slogan, da kann man sich darüber streiten, ob das nun ein Werk im Sinne des Urheberrechts ist oder nicht. Dann gibt es im Bereich des Urheberrechts den Begriff des, zentral dann weiter aufgehängt ist der auch an den Begriff des Urhebers. Im deutschen Recht oder kontinentalen Recht gibt es Urheberpersönlichkeitsrechte, das heißt, das sind Rechte, die unmittelbar an den Urheber gebunden sind und nicht übertragbar. Nicht wie beispielsweise in den USA, wo alle Rechte übertragen werden können. Da verbleibt einfach das Recht, zitiert oder benannt zu werden und ähnliche Rechte, die unmittelbar an die Person geknüpft sind, die verbleiben den Urheber und sind persönlich, können nicht vererbt werden und nicht anders übertragen werden. Dann gibt es weiter Regelungen, die vorsehen, wie die möglichen Nutzungsrechte übertragen werden. Da hat sich in der letzten Zeit einige Änderungen haben sich da ergeben. Insbesondere wurden neu geregelt, darauf werden wir nachher nicht noch so genau eingehen, deswegen erwähne ich das gleich jetzt schon, die Möglichkeit, dass auch unbekannte Nutzungsarten praktisch schon vertraglich übertragen werden. Bisher war es so gewesen, dass wenn eine unbekannte Nutzungsart, sprich eine multimediale Nutzung beispielsweise von einem Werk nun neu ausgebeutet werden sollte, dass dies im Vorhinein nicht übertragen werden konnte. Das heißt, der Urheber musste nochmal gefragt werden, was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn er verstorben ist oder der konkrete Rechteinhaber da nicht mehr ermittelbar ist. Dann gibt es bestimmte, hier bezeichnet Schrankenregelungen. Es gibt also diese ausschließlichen Rechte, die nur übertragen werden können. Die sind für bestimmte Privilegierte, kann man die nennen, eingeschränkt. Das heißt, im Bereich das Thema, das werden wir nachher noch recht ausführlich haben, der Privatkopie, dass man sich selber, ohne dass man extra noch einmal den Urheber um Erlaubnis fragen muss oder etwas dafür bezahlen muss, dass da eine Privatkopie hergestellt werden kann. Im Bereich der Wissenschaft und Bildung gibt es Ausnahmen, das heißt die Möglichkeit, im Rahmen von Bildungseinrichtungen Werke zugänglich zu machen. Das ist privilegiert und auch das Zitatrecht, das wahrscheinlich jeder kennt und jede. Und auch für weitere Privilegierte in diesem Sinne gibt es Ausnahmeregelungen. Zum Beispiel Menschen mit Behinderungen haben das Recht, sich ein Werk in der inadäquaten Weise zugänglich zu machen, ohne noch extra besondere Tantiemen zahlen zu müssen. Ja, dann gibt es einen Sonderstatus für Computerprogramme. Also dafür gilt zum Beispiel die Privatkopie nicht. Man kann eine Sicherheitskopie ziehen, das ist auch alles. Also wenn wir nachher über die Privatkopie sprechen, dann gilt das nicht für Computerprogramme. Gleiche Sonderregelungen oder ähnliche gibt es für Datenbanken. Und zum Schluss gibt es natürlich noch Schutzregelungen im Bereich des Urheberrechts. Das heißt, mit der letzten Reform wurde Kopierschutzverfahren auf eine besondere Art und Weise selber geschützt. Das heißt, die dürfen nicht gebrochen werden. Es dürfen keine Software, keine Mechanismen hergestellt, eingeführt werden, die sowas ermöglichen. Und dann gibt es natürlich noch strafrechtliche und zivilrechtliche Regelungen. Also falls Urheberrechte verletzt werden, dass Schadensersatz geltend gemacht werden kann, Auskunftsrechte oder Strafverfahrensrechte oder eine Strafverfolgung eben möglich ist. Das ist zum Überblick und zum Anknüpfen nachher, wenn wir einzelne Ausführungen machen, erstmal die Struktur des Urheberrechts.
Ja, der Weg zum zweiten Korb. Es ist ein recht langer Weg, der wird schon seit einigen Jahren gegangen. Grundbasis oder Ausgangsbasis ist die EU-Richtlinie für das digitale Urheberrecht, European Copyright Directive aus dem Jahre 2001. Diese Richtlinie musste umgesetzt werden, dafür sind normalerweise 2 Jahre nötig. Danach gibt es Mahnverfahren durch die Europäische Union. Und es wurde im sogenannten ersten Korb eine fristgerechte Umsetzung im Jahre 2003 geschaffen. Und seit dem Jahre 2003, ich glaube seit September, ist das digitale Urheberrecht in deutsche Gesetzgebung umgewandelt worden. Ja, da man da einige Fehler gemacht hat, da es alles recht schnell ging und die ganze digitale Materie ein bisschen neu war, hat man sich sofort entschlossen, einen zweiten Korb zu machen. Und das Bundesjustizministerium hat sich überlegt, naja, wir machen eine ganz schlaue Idee. Wir machen ein kooptiertes Gesetzgebungsverfahren. Die Idee dahinter war, wir sperren jetzt mal sämtliche Interessengruppen in verschiedene Arbeitsgruppen für ein halbes Jahr ein. Und dann schlagen sich die Köpfe gegenseitig ein und zum Schluss kommt irgendwas raus, was man gut als Referentenentwurf verwenden kann. Naja, also ein halbes Jahr lang wurde da hinter verschlossenen Türen vollkommen intransparent über die ganzen verschiedenen Schrankenregelungen diskutiert. Gebracht hat es nichts, weil mittlerweile werden in der öffentlichen Debatte schlagen sich die unterschiedlichen Interessenvertreter gegenseitig die Köpfe ein. Da kommen wir später noch zu. Ja, auf jeden Fall wurde im September ein Referentenentwurf vorgestellt. Das muss man sich so vorstellen. Zuerst gibt es einen Referentenentwurf, den schreibt jemand im Bundesjustizministerium, der dafür zuständig ist. Dann veröffentlicht man den. Dann gibt es mal wieder verschiedene Verfahren, Anhörungen, Diskussionen und so weiter. Und man hat halt noch so eine Beta-Phase als Bundesregierung, bevor man einen Kabinettsentwurf rausbringt, der eigentlich für Dezember angekündigt war, aber aufgrund des massiven Protestes von allen Seiten lassen sich jetzt noch ein bisschen Zeit und er wird wahrscheinlich im Januar erscheinen. Wenn der Kabinettsentwurf vom Kabinett der Bundesregierung abgestimmt wurde, geht er seinen Weg in die parlamentarische Debatte. Da wird dann Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb anlaufen und das, was halt im Endeffekt noch nicht richtig durchgesetzt worden ist, kommt dann spätestens über einen Vermittlungsausschuss über den Bundesrat wieder rein. Also wir hatten das vor 2 Jahren beim ersten Korb. Rot-Grün hatte verhältnismäßig moderat, einen Gesetzentwurf gemacht und durch einen parlamentarischen Weg gebracht. Und im Bundesrat sind noch ein paar Hammer von Seiten der Union reingekommen. Zum Glück auch ein paar Hammer, wie zum Beispiel bei File-Sharing, wo wir später noch zukommen, die halt komplett schlecht juristisch ausgefeilt worden waren und weswegen man bis heute noch keine Handhabe hat, keine richtige gegen File-Sharing vorzugehen. Naja, wenn es dann aus dem Vermittlungsausschuss raus ist, ist es deutsches Gesetz, der zweite Korb, aber der dritte Korb steht auch schon an und seitdem man über den zweiten Korb diskutiert, ist klar, man redet auch noch zukünftig über den dritten Korb und vermutlich werden die letzten Forderungen der Rechteindustrie, hauptsächlich Musik- und Filmindustrie, im dritten Korb umgesetzt. Ja, gleichzeitig ist es eine in der Verbindung mit einer erneuten Richtlinie, der Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums, die im April diesen Jahres von der Europäischen Union beschlossen worden ist, wo halt so Sachen drinstehen, dass es ein Auskunftsrecht für Rechteinhaber geben muss. Das bedeutet halt, wenn jemand File-Sharing betreibt und die Musikindustrie mag das nicht, dass die Musikindustrie direkt zum Provider gehen kann, hallo, hier diese IP-Nummer hat File-Sharing gemacht, rück uns den Namen raus, ohne den Umweg über die Staatsanwaltschaft gehen zu müssen. Werden wir auch später noch drüber reden. Das Problem bei dieser Richtlinie ist, dass sie nicht unterscheidet, ob man einen einzelnen Song zu privaten, nicht kommerziellen Zwecken herunterlädt oder ob man organisierte Verbrechen ist und eine ganze Fälscherwerkstatt irgendwie mit ein paar tausend Angestellten irgendwo illegal betreibt. Das ist die größte Kritik an dieser Sache. Da gibt es übermorgen, am Mittwoch, noch einen spannenden Vortrag zu der Durchsetzung geistigen Eigentumsrichtlinie. Sehr spannende Debatte, kommt noch auf Deutschland zu. Ja, die Themenliste, Martin.
Ja, also die Themenliste bei dem zweiten Korb, also bei diesem kooptierten Verfahren, wo bestimmte sogenannte Expertenrunden befragt wurden, die wurde erstmal festgelegt durch einen Fragebogen, der rumgeschickt wurde und wo man Stellungnahmen erbeten hat. Und das sind dann auch die Fragen, die dann letztendlich in dem Referentenentwurf zum Teil gesetzlich umgesetzt wurden. Zunächst ging es um Vergütungssysteme. Es gibt ja Pauschalvergütungen für die GEMA, für Musik. Und in dem konkreten Fall ging es darum, ob jetzt auch neuere oder für bestimmte Geräte, für die bisher keine Abgabe von den Herstellern, Importeuren, Händlern gezahlt werden musste, die eben genutzt werden, um Kopien anzufertigen. Also für Speichermedien und Geräte, Peripheriegeräte, die, das ist dann im Gesetzestext recht kompliziert ausgedrückt, die also im Zusammenwirken mit anderen Geräten in der Lage sind und dafür genutzt werden sollen und im bestimmten relevanten Umfang auch genutzt werden, Kopien herzustellen. Ja, das kommt noch später, weil die bemisst sich dann nach einem recht unklaren Maßstab, der noch entwickelt werden soll. Ja, dann ging es darum, dass bestimmte Schranken abgeändert werden sollten, das heißt bestimmte Privilegien, oder es wurde darüber diskutiert, bestimmte Privilegien für Bildungseinrichtungen etc. Des Weiteren ging es um die Durchsetzung der Privatkopie, also es war zu dem Zeitpunkt noch relativ offen, ob die im letzten Gesetzentwurf gemachten Einschränkungen, das heißt, dass wenn Kopierschutz vorhanden ist, darf der nicht umgangen werden, ob das fällt oder eventuell noch verschärft wird. Des Weiteren sollten die vorhin schon erwähnten unbekannten Nutzungsarten und die Möglichkeit, die auch per Vertrag zu übertragen, geregelt werden. Dann ging es um die Rechtsdurchsetzung im Internet, was jetzt angesprochen wurde mit der neuen Richtlinie, was das vorgeschrieben wird, war bisher in der europäischen Richtlinie, die als Vorlage für diese ganzen Gesetzesinitiativen dient, bisher nicht eindeutig festgeschrieben. Ging also um dieses Auskunftsrecht von den Rechteinhabern gegenüber den Providern zur zivilrechtlichen Verfolgung und Schadensersatz. Geltendmachung. Dann wollten die Filmproduzenten auch noch gegenüber den Urhebern, das heißt den Leuten, die mit die Filme gestalten und entwickeln, eine bessere Rechtsposition haben. Es ging um eine Ausstellungsvergütung, das heißt eher für die bildende Kunst, wenn also Plastiken oder Bilder ausgestellt werden, ob es da auch eine Pauschalvergütung gibt. Und es ging um sogenanntes Künstlergemeinschaftsrecht oder der Goethe-Groschen, das heißt, ob gemeinfreie Werke, auf die eine Pauschalvergütung gelegt werden soll, um junge Künstler zu unterstützen, dass das in einen speziellen Topf kommt. Das war also die Themenliste, die im zweiten Korb abgehandelt wurde.
Okay, passend zum zweiten Korb hat das Bundesjustizministerium auch eine Werbekampagne gestartet, und zwar heißt die Kopien brauchen Originale. Und ja, Sinn und Zweck könnt ihr in etwa da lesen. Ich glaube, es ist lesbar. Ja, mehr sehe ich hier auch nicht. Das Interessante dabei war, mal wieder typisch für Urheberrechtsgesetzgebung, eine Woche bevor die Kampagne gestartet wurde, war auf Seite 3 im Spiegel ein kleiner Artikel darüber, dass das Bundesjustizministerium ein bisschen Probleme mit einer Kampagne zum Urheberrecht hätte. Und zwar haben sie Postkarten dafür hergestellt. Hier seht ihr eine mit dem Elvis. Und sie hatten halt vergessen, nach den die Rechteinhaber zu fragen, ob sie diese Motive verwenden können. Natürlich peinlich. Also man sieht es auch noch auf der Webseite. Es stehen zwei Karten nebeneinander und man sieht ganz deutlich, eine dritte Karte fehlt. Haben Sie die nachgeholt? Hier haben Sie von Star Wars halt die Rechte, nee, von Elvis und Star Wars haben Sie die Rechte bekommen. Was das dritte war, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall soll diese Kampagne ausgiebig darüber informieren, dass Kopien unbedingt Originale brauchen und deswegen Sachen wie die Privatkopie und File-Sharing und so weiter sehr böse sind und illegalisiert werden müssen. Ja, kommen wir zum ersten Konfliktpunkt. Es gibt insgesamt drei Konfliktpunkte, wobei einer relativ unwichtig ist für den digitalen Raum. Das hier ist einer der wichtigsten, Open Access versus Verlage. Also es geht darum, wie gehen wir in einer Wissensgesellschaft mit Wissen um? Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel das Aktionsbündnis Urheberrecht, wo sich über 155 Wissenschaftsverbände, Initiativen und Organisationen zusammengeschlossen haben, um Wissen weiterhin irgendwie so weit wie möglich unkommerziell zu halten. Unkommerziell bedeutet zum Beispiel, dass öffentlich geförderte Wissenschaft, dass die Werke davon natürlich weiterhin frei zugänglich bleiben. Da gibt es die Verlage, die wollen halt natürlich alles kommerzialisieren, mit Kopierschutzsystemen schützen und so weiter, was dazu führen würde, dass halt Studenten, Wissenschaftler, Professoren alleine nur um Zugang zu bestimmten Informationen den Zugang zu bestimmten Informationen zu bekommen, viel Geld dafür ausgeben müssten, um nur mal zu schauen, was sich hinter einer Quelle verbirgt, anstatt wie bisher in unserem Wissenschaftssystem, was darauf aufbaut, dass freies Wissen vorhanden ist und neues Wissen auf freiem Wissen aufbaut, anstatt das weiterzuführen. Ja, hier gibt es verschiedenste Probleme. Vielleicht erklärst du das mal weiter?
Ja, also das sind jetzt die Themen, die dann auch gesetzliche Änderungen erfahren haben. Also das Thema Kopienversand, ich denke, viele Studierende werden es kennen, in den Bibliotheken sind nicht alle Fachzeitschriften vorhanden. Die Bibliotheken haben nicht das ausreichende Geld, um auch immer Neuerscheinungen und ja zum Teil die immer teurer werden, vorhandenen Zeitschriften weiter vorrätig zu halten. Also ist man darauf angewiesen, dass in dem Bibliothekenverbund dann die Möglichkeit besteht, bestimmte Artikel zu bestellen und die werden dann auf elektronischem Wege zur Verfügung gestellt. Als E-Mail-Anhang und ähnliche Weise. Das war bisher in einer gewissen Art und Weise eine Grauzone und die wurde jetzt dahingehend konkret geregelt, dass das nun möglich ist, dass das zulässig ist, also eine Schranke vom Urheberrecht, also eine Ausnahme, Bildungsprivileg. Allerdings, und da haben sich die Verlage dann durchgesetzt, nur soweit eben kein kommerzielles Angebot vorhanden ist. Das heißt natürlich in dem Maße, wie Verlage ihr eigenes Online-Programm und ihre eigene Online-Zugänglichkeit von Zeitschriften erweitern, wird dieses Recht mehr oder weniger und auch diese Möglichkeit immer weiter reduziert.
Das bedeutet halt im Klartext, ne, statt die digitale Revolution zu nutzen, um halt an Computern, in Bibliotheken, in Universitäten Zugriff zu haben auf das Wissen, was man benötigt für seine eigene wissenschaftliche Arbeit, bleibt es weiter wie bisher. Man schickt eine E-Mail, vielleicht geht das noch auf dem digitalen Wege, an Subito, bekommt 20 Seiten ausgedruckt, bekommt diese ausgedruckten Werke zugeschickt und kann dann schauen, ob man sie abtippt oder nochmal einscannt und OCR drüber laufen lässt. Auf jeden Fall, ja, digitale Revolution im Wissenschaftsbereich in Deutschland.
Zugleich ging es darum, ob nun, ist jetzt benannt als E-Books, also gilt alle Medien, die als Werke in Bibliotheken vorhanden sind, ob die nun im Bibliotheksnetzwerk an Arbeitsplätzen in elektronischer Form zugänglich gemacht werden. Das ist nun gewährleistet, allerdings die Einschränkung besteht dahingehend, dass nur gleichzeitig so viele Nutzer Einsicht nehmen können, wie auch Werke in der Bibliothek stehen. Das heißt, man hat 20 Nutzerplätze, das Werk ist zweimal vorhanden, also kann es gleichzeitig auch nur zweimal genutzt werden. Also eigentlich ist das auch wiederum ein Privileg, was ad absurdum geführt wird, wenn es wirklich genutzt werden sollte. Dann, es gibt eine gewisse Erweiterung, oder man kann es nicht unbedingt als Erweiterung bezeichnen, ist eigentlich lediglich das festgeschrieben, was in der Rechtsprechung schon mehr oder weniger anerkannt war bisher, dass im Bereich der Zitierfreiheit, man kann also Zitate verwenden, die müssen dann ausgewiesen werden. bei bestimmten Medien zumindest in einer konkret festgelegten Form. Das ist jetzt festgelegt, dass das auch für Filme, für multimediale Werke gilt. Das war bisher nur eine Entwicklung, die von der Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof sozusagen sukzessive anerkannt wurde, wo der Gesetzgeber eigentlich der rechtlichen Realität nachzieht. Das ist jetzt keine Neuerung, sondern es ist ein wesentlicher Punkt, der sich, obwohl man Hoffnung darauf gesetzt hat, nicht geändert hat. In § 52a ist geregelt die Privilegierung von Bildung und Wissenschaft, das heißt, dass in Schulen und an Universitäten die Möglichkeit besteht, in einem abgeschlossenen Kreis, innerhalb dieses Kreises Werke ebenfalls zugänglich zu machen, zu Unterrichtszwecken. Ausgenommen waren davon bisher auch schon die Werke von Schulbuchverlagen etc. Im Rahmen der Aktivitäten im Vermittlungsausschuss bei der letzten Gesetzesnovelle, dem sogenannten ersten Korb, ist dann ein § 137k dazugekommen, der festschreibt, dass dieses Privileg erstmal bis 2006, ich weiß nicht, ob Januar oder Dezember 2006, befristet ist. Das heißt, dann soll das alles nochmal überprüft werden und wenn dann die entsprechende Lobby der Verlage noch stärker geworden ist, dürfte dieses Privileg fallen oder umgestaltet werden, wie auch immer, zum höchstwahrscheinlich eingeschränkt. Also das läuft jetzt bis 2006, können sich die Bildungseinrichtungen darauf einstellen und dann wird das nochmal verhandelt oder im Zuge weiterer Gesetzesnovellen wird es wegfallen, man wird sehen.
Ja, dagegen laufen natürlich eine ganze Menge Organisationen Sturm. Es gibt ein Memorandum von Schulen ans Netz. Schulen ans Netz fand ich früher mal ein bisschen merkwürdig, weil T-Online irgendwie allen Schulen ISDN-Anschluss finanzierte und irgendwann mal mit der Finanzierung aufhörte und es in vielen Schulen kein Internet mehr gab. Auf jeden Fall, ja, kritisiert das Memorandum Schulen ans Netz, dass in Zeiten von PISA und Lehrkräfte, die halt mit dem Internet sich nicht so gut auskennen, durch das Urheberrecht, die Möglichkeit verbaut wird, einen modernen und medieneffektiven Unterricht zu gestalten. Sehr interessantes Memorandum, können wir jetzt aus Zeitgründen nicht näher eingehen, weil es gibt auch noch das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft, wo halt Schulen ans Netz auch drin organisiert sind und das fordert unter anderem die Erlaubnis, digitale Lehrmaterialien für den Unterricht innerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises wie einer Schulklasse und so weiter zu nutzen, zu vervielfältigen und für die nächste Veranstaltung aufzubewahren. Mit Digital Rights Management würde das nämlich nicht so richtig funktionieren. Ja, dann natürlich Subito, Bibliotheksversand, dass es eine Schrankenregelung gibt für den Bildungs- und Wissenschaftsbereich zu der von mit Digital Rights Management geschützten Werken. Ja, also es darf nicht sein, dass ein Dokument für die Lehre eingesehen werden könnte, aber der Verlag nicht in der Lage ist, die Lesesperren individuell aufzuheben, wenn man halt ein Out-of-the-Box DRM-System zum Beispiel kauft. Ja, und dass der privilegierte Zugang zu Dokumenten für die Lehre und Forschung auf ganze Zeitungsartikel oder Bücher ausgedehnt werden muss. Naja, das ist halt wichtig in Abgrenzung zum reinen Zitatrecht, ne, dass man halt meistens nicht ein einzelnes Zitat benötigt, sondern die gesamte Quelle, wo das Zitat herstammt, um das Ganze in einen Kontext setzen zu können. Ja, also bisher Aktionsbündnis Urheberrecht in der Defensive, bleibt zu hoffen, dass da mehr kommt. Also da sind alle dabei, von Schulen ans Netz über Max-Planck-Gesellschaften bis, keine Ahnung wie, 155 Organisationen, die echt Sturm laufen dagegen, dass halt die Wissenschaft in Deutschland komplett irgendwie kommerzialisiert werden soll und Zukunftschancen verbaut werden. Ja, kommen wir zum zweiten Teil. Das ist dann in etwa Industrie gegen Gesellschaft. Hier gibt es ein nettes Zitat, womit wir das einleiten wollten, von Gerhard Schröder. Ich glaube, ich muss es mal vorlesen. Es gibt Bestrebungen, die Privatkopie zu erlauben, also eine Regelung, die auf gut Deutsch gesagt das Klauen erlaubt. Wir können die Privatkopie wohl nicht verhindern, aber wir unterstützen nicht diese Idee und tragen damit dauerhaft dazu bei, dass sich neue Geschäftsideen am Markt entwickeln können. Naja, noch weiterhin hat er auch schon angekündigt, dass er auf seinen grünen Koalitionspartner einwirken wird, weil die wollen nämlich durchsetzbare Privatkopie und hat sein Kanzlermachtwort gesprochen. Vorausgegangen war ein Gespräch mit der Musikindustrie, wo die Musikindustrie direkt im Anschluss eine Pressemitteilung raushaute und erklärte, der Kanzler war gerade bei uns und hat vollkommenes Verständnis für unsere Situation und es wird keine durchsetzungsstarke Privatkopie geben. Naja, eigentlich müsste Gerhard Schröder das besser wissen, denn er ist ausgebildeter Jurist. Und als Jurist sollte man zumindest früher gelernt haben, dass es halt einen Interessenausgleich zwischen den Interessen der Gesellschaft, den Urhebern und den Rechteinhabern gibt und dass das Recht auf Privatkopie, ich glaube im Jahre 1964 vom Bundesgerichtshof geschaffen worden ist. Nämlich 1964 stand man schon vor dem Problem, da gab es halt auf einmal Kopierer und Aufnahmegeräte für Band und für später Kassetten und so weiter. Und der Bundesgerichtshof hat damals entschieden, dass es unmöglich wäre, beziehungsweise aus Datenschutzgründen und sonstigen Bürgerrechtsgründen nicht erlaubt sein dürfte, dass man individuell alles vergütet und abrechnet. Weil da würden ja riesige Datenberge entstehen über den persönlichen Medienkonsum der Gesellschaft und das wäre nicht akzeptabel. Ja, jetzt haben wir die Situation, jetzt ist die Technik da, um diese riesigen Datenberge irgendwie zwecks mittels Data Mining und so weiter komplett zu durchforsten, auf einen Knopfdruck persönliche Medienprofile von allen Bürgern zu erstellen und auf einmal wird es erlaubt. Beziehungsweise auf einmal ist es halt eine Einladung zum Klauen. Und das ist unser Bundeskanzler. Ja, haben wir noch ein paar Stimmen von der Musikindustrie. Gerd Gebhardt, Chef von IFPI, Verband der Phonoindustrie, mal wieder mit einem tollen Spruch. Das Wichtigste vorab, auf das Kopieren von Musik gibt es auch in Zukunft keinen Anspruch. Hier sind also die Rechteinhaber schon vor dem Schlimmsten bewahrt worden, nämlich zum Verschenken ihrer Werke verpflichtet zu werden. Da kann man nur sagen, die Privatkopie ist keine Pflicht zum Verschenken ihrer Werke, sondern es ist ein Recht der Bürger, teilzuhaben am kulturellen Leben. Und dafür gibt es halt Pauschalvergütungen. Also wenn man Rohlinge kauft, zahlt man Geld. Wenn man Kassetten kauft, zahlt man Geld. Wenn man Radiosender betreibt, zahlt man Geld. Und das ganze Geld fließt wahlweise in die GEMA, in die VG Wort oder VG Bild. Und da gibt es einen Interessenausgleich, aber nicht in der digitalen Welt. Noch ein zweites Zitat vom Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsdelikten. Das sind die bösen Männer, die File-Sharing kriminalisieren und die ganzen Leute verfolgen. Und zwar, das Recht auf eine Raubkopie ist genauso schwachsinnig wie das Recht auf einen Zweitwagen. Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Okay. Ja, du nochmal, Martin.
Ja, also was auch weiterhin nach der Reform und dem Referentenentwurf bleibt, die sogenannte analoge Kopie bleibt. Das heißt, es gibt keine richtig greifbaren, anerkannten Möglichkeiten, analoge Formate sozusagen vorm Kopieren zu schützen. Im digitalen Bereich geht das ja. Das heißt, diese Kopierschutzmöglichkeiten dürfen auch weiterhin nicht umgangen werden. Im Ergebnis kann man also, wenn man eine digitale Vorlage hat, diese analog über die Soundkarte und Ausgabe abgreifen und dann wieder digitalisieren mit dem entsprechenden Qualitätsverlust. Das wäre dann keine Umgehung oder kein Brechen, Knacken von einem Kopierschutzsystem. Aber das kann ja eigentlich nicht Sinn der Privatkopie sein, dass die gewährleistet sein soll. Dann gibt es eine schon vorhin erwähnte Neuregelung der Pauschalvergütung. Also es ist erweitert worden auf alle möglichen Geräte, die kopieren können und dazu genutzt werden sollen. Dabei wurde anders als ursprünglich gedacht, jetzt im Gesetz keine konkrete Vergütungshöhe festgelegt, sondern im Gesetz wurde es relativ unklar ausgedrückt, in dem Maße, wie eben ein bestimmtes Gerät genutzt wird zum Kopieren üblicherweise. Das soll auch noch in Zukunft durch entsprechende Erhebungsverfahren von den Verwertungsgesellschaften, GEMA etc. ermittelt werden und dann festgesetzt werden. Das heißt, der Gesetzgeber zieht sich zurück, sagt, wir reden von einer angemessenen Vergütung, die aber auch nicht den Vertrieb der Geräte verhindert, weil der Preis zu hoch wird. So in dem entsprechenden Kommentierung von dem Referentenentwurf wird so angedeutet, 5% des Preises der Geräte. Aber das ist nicht verbindlich, weil festgelegt wird es von den Verwertungsgesellschaften. Dann ist eine Art Schiedsverfahren vorgesehen. Wenn das eben den Geräteherstellern zu hoch ist, dann können die in ein Schiedsverfahren gehen, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium. Und ansonsten geht man halt eben vor den Kadi gleich zum Oberlandesgericht. Und das ist eine relativ unbefriedigende Regelung, weil natürlich damit die Rechteverwerter in der Lage sind, nach eigenem Gusto, weil keine konkrete, messbare, festmachbare Maßgabe vorhanden ist, das eventuell festlegen können oder auch erhöhen können. Wäre das im Gesetz festgelegt worden, wäre da eine gewisse Klarheit und Stabilität. So hat man das mehr oder weniger in die Hände der Rechteverwerter gegeben.
Ja, da bleibt noch was zu sagen. Ich hatte mal das Vergnügen, mit Frau Zypris darüber zu reden. Und zwar hatte ich die Situation, ich habe auf einem Konzert eine CD gekauft. Und ich kaufe normalerweise nur CDs, die keinen Kopierschutz enthalten, weil ich habe keinen CD-Player, ich höre alles nur über den Computer und da bringt das wenig. Und dummerweise war diese CD kopiergeschützt. 2 Tage, bevor ich Frau Zypris traf, auf so einer Pressekonferenz. Und ich kriegte diese CD nirgendwo abgespielt. Ich habe dann mal auch Windows ausprobiert. Auch das klappte nicht so. Und naja, dann stellte ich halt Frau Zypris die Frage, wie ist denn das? Ich kaufe eine CD, die ist kopiergeschützt. Ich kann die auf meinem Computer nicht abspielen lassen. Wo ich dann nur die Antwort bekam, kaufen Sie sich doch einen CD-Player. Das so zur Bewusstsein für die digitale Welt im Justizministerium. Ja, da haben wir auch Frau Zypris nochmal, ist halt jetzt die Frage File-Sharing. Großes Problem, weil man hat Scheiß gebaut im Vermittlungsausschuss beim ersten Korb. Man hat eine Regelung reingebracht, die offensichtlich rechtswidrige Quelle oder so hieß. Kannst du das nochmal genauer vorlesen? Ja, auf jeden Fall, das Problem dahinter bestand, dass es für den Verbraucher eigentlich nie so richtig offensichtlich war, dass jetzt eine rechtswidrig hergestellte Quelle auf der anderen Seite der Leitung irgendwie hängt, ne? Weil ich mag da immer ganz gern das Beispiel Kanada vorbringen. Und zwar in Kanada ist das Uploaden und das Downloaden erlaubt. Also da gibt es noch ein Recht auf Privatkopie, das haben Richter auch dort auf File-Sharing und so weiter ausgedehnt. Und für mich als deutschen Konsumenten könnte halt auf der anderen Seite ein Kanadier gewesen sein. Oder auch nicht. Also auf jeden Fall diese rechtswidrig illegale Quelle hat eher zur größeren Verwirrung geführt, sodass man das jetzt nochmal richtig ändern möchte. Gab es da eine Frage?
Also zu dem vorher noch, weil wir jetzt aufs File-Sharing gehen, wollte ich vorher noch mal zu den Rechteverwertern, also GVL, GVU, GEMA und so, in Bezug aufs Radio, weil jetzt wollen die, also so wie ich es gehört habe, wollen die jetzt die Gebühren für Webradios um bis zu 300 bei manchen Radios sollen 1000% sein. Ich meine, also die Gebühren erhöhen, wie kann das sein? Die müssen ja irgendwo kontrolliert werden. Also das geht ja irgendwie nicht.
Also die Verwertungsgesellschaften müssen nach dem Urheberverwertungsgesetz ihre Gebühren oder ihre Gebührensatzungen sozusagen öffentlich machen. Den konkreten Ablauf, was jetzt die Internetradios betrifft, wie es dazu kommen kann, dass sozusagen eine Explosion der geforderten Gebühren jetzt vorliegt, das kann ich jetzt konkret nicht beurteilen, da müsste ich noch mal genauer nachgucken, aber es kann einfach daran liegen, dass der Bewertungsmaßstab geändert wurde, dass vorher einfach zum Beispiel die GEMA nimmt für bei Veranstaltungen, wenn Musik gespielt wird, GEMA-Pflichtige pro Größe des Raumes und das quasi pauschal umgeschlagen auf die potenziellen Zuhörer und Zuhörerinnen und das wird dann mit einem bestimmten Satz vergütet. Es könnte sein, aber wie gesagt, das habe ich jetzt konkret nicht vor Augen, dass vorher pauschal einfach im Internet eine bestimmte Reichweite festgelegt wurde und das abgerechnet wurde oder danach der Maßstab für die Vergütung gesetzt wurde und dass möglicherweise jetzt konkrete Zuhörerzahlen erfasst werden. Das kann ja dann durchaus, oder dass diese Zahl einfach nach Studien erhöht wird. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das scheint...
Es gab für kleine Webradios eine Pauschale von 25 Hörern, das heißt, der Server durfte nur 25 Streams parallel anbieten. Aha. Und da bezahlte man, glaube ich, 300 Euro im Jahr, wenn man halt so kleines Radio war und nicht kommerziell. Und das haben die jetzt geändert auf so Bezahlen on Demand oder so in die Richtung, also je nachdem, wie viel abgegriffen wird. Und gleichzeitig mit dieser Änderung, dass man nur so viel bezahlt, wie auch gehört wird, haben die halt das, also man zahlt sozusagen jetzt einen Minutenpreis, anstatt eine Flatrate zu haben. Und das hört sich erstmal toll an, aber wenn man es dann nachrechnet, dann ist das viel teurer. Und deswegen kommen dann so hohe Umrechnungen.
Okay, sollen wir da zum Schluss nochmal drüber reden, bevor jetzt zu viel Webradios gehen, weil da haben wir zu wenig Ahnung von für diese genaue Speziallage. Das ist natürlich alles kritisierungswürdig, also ganz klar. Okay, also bis zu 3 Jahre Knast für File-Sharing war eine Überschrift, die ging dann so im September durch die Medien, und zwar die Computerbild Frau Zypris interviewt gehabt. Und sie ist natürlich danach sofort zurückgerudert, weil das kann man ja so nicht stehen lassen. Und im Endeffekt geht es um eine sogenannte Bagatellgrenze, die man einführen möchte. Und zwar damit man einen Strafausschließungsgrund hat. Und zwar muss man sich so vorstellen, wer mal den neuesten Robbie Williams Song runterlädt, der muss natürlich nicht für 3 Jahre in den Knast, aber man macht sich schon verletzbar gegenüber Schadensersatzansprüchen, zum Beispiel der Musikindustrie. Naja, aber... was bedeutet das? Also wer lädt sich schon mal den neuesten Song von Robbie Williams runter? Normalerweise lädt man sich das ganze Album runter und so weiter und noch ein paar andere Alben. Und wenn man sich so die gesellschaftliche Realität ansieht, geht es nicht um den neuesten Song von Robbie Williams, sondern es geht darum, dass auf den iPod 10.000 Songs passen, die natürlich keiner gekauft hat und die halt irgendwo herkommen. Ja, und bei dieser Bagatellgrenze gibt es jetzt sehr große Streitigkeiten. Wo legt man die jetzt fest? Also von Seiten der Musikindustrie ist es am liebsten natürlich der neueste Song von Robbie Williams, vielleicht gerade noch so. Wir sagen da ganz klar, okay, die gesellschaftliche Realität in den Haushalten der unter 40-Jährigen liegt darin, dass man vielleicht Tausende von Songs hat, was halt absolut nicht unrealistisch ist. Also es ist eher die Frage, wer hat hier weniger als 1.000 Songs auf seinem Computer, die er nicht rechtmäßig erworben hat. Ja, und diese Bagatellgrenze ist halt eine der großen Diskussionen plus der Schließung der Gesetzeslücke, die wir eben schon besprochen haben mit der offensichtlich rechtswidrige Quelle.
Ja, also vielleicht noch was zu dieser Gesetzeslücke formuliert, war es offensichtlich rechtswidrig hergestellte Quelle. Und das kann natürlich von dem Nutzer nicht überprüft werden. Allerdings beim File-Sharing muss man noch eine Einschränkung machen. Normalerweise, ich meine, Sharing, man teilt, das heißt, man gibt und nimmt. Das bezog sich natürlich primär, oder die Gesetzeslücke bezog sich primär auf Leute, die, was auch sehr theoretisch ist, eigentlich nur für sich selber Kopien hergestellt haben. Das selber ins Netz stellen und das selber weiterverbreiten, vervielfältigen, öffentlich zugänglich machen, das war vorher auch nicht erlaubt und da war auch keine Gesetzeslücke. Also eigentlich ist eine relativ kleine Lücke, eher theoretische Lücke, dass die Leute, die letztendlich nur sich selber Kopien gemacht haben. Und beim File-Sharing ist das ja vom gesamten Ablauf eher darauf angelegt, dass man gibt und nimmt. Jetzt wurde also im Gesetz ergänzt, dass es es darf sich auch nicht um eine öffentlich zugänglich gemachte Vorlage handeln. Und damit ist natürlich auch klar, dass wenn irgendwas in dem File-Sharing-Bereich ist oder auf irgendwelchen Servern liegt und man als normaler Nutzer darauf zugreifen kann, dass man damit nicht mehr das Recht hat, sich davon eine sogenannte Privatkopie zu ziehen. Jetzt zu der Bagatellgrenze. Die ist, Moment...
Was ist denn, wenn ich mir von einer CD selber eine Kopie erstelle, die aus einer öffentlichen Quelle wie einer Bibliothek stammt?
Und was ist mit dem Moment, wenn man in der Bibliothek sich etwas ausleiht, ist man rechtmäßiger Besitzer, nicht Eigentümer, sondern Besitzer für einen bestimmten Zeitraum. Und davon kann man sich durchaus eine Privatkopie ziehen, ja.
Außer es ist Kopierschutz drauf.
Ja, dann nicht. Dann darfst du nicht knacken. Oder du hängst es in den Computer und greifst es von der Soundausgabe ab.
Okay, danke.
Ja, dann komme ich zu dieser Bagatellgrenze. Die Bagatellgrenze ist nicht genau definiert. in dem Gesetzesentwurf, Entschuldigung, muss mal kurz blättern. Es ist so formuliert, nicht bestraft wird, wer rechtswidrig Vervielfältigung nur in geringer Zahl und ausschließlich zu eigenem privaten Gebrauch herstellt. Da hat sich natürlich die Rechtindustrie wieder gemeldet und gesagt, Moment, geringe Zahl ist ja schön und gut, aber eigentlich sollte der Maßstab doch auch der Wert der Werke sein. Damit geringe Zahl, das reicht uns eigentlich nicht. Und zum anderen haben sie sich gemeldet, weil in dem Moment, wo etwas quasi straffrei gestellt wird, gibt es auch kein Ermittlungsverfahren. Ohne Ermittlungsverfahren im Augenblick noch kein Zugriff über die Staatsanwaltschaft als Geschädigter sozusagen, was die Anwenderdaten betrifft. Das heißt, deren Möglichkeit, privatrechtlich Schadensersatz zu verlangen, besteht zwar, aber läuft weitestgehend ins Leere. Deswegen sind die so besonders gegen diese Bagatellgrenze. Also ich glaube, es geht denen wirklich weniger um, ja natürlich sollen keine Lücken in der strafbewährten Verteidigung der Urheberrechte dastehen, sondern es geht natürlich auch um zivilrechtlichen Druck, weil wenn eine Sache eventuell eingestellt wird, aus verschiedenen Gründen, die Möglichkeit besteht dann doch, Leute doch in die Knie zu zwingen, indem man in die Tausende oder Zehntausende Schadensersatzforderungen stellt. Und das könnte eventuell mehr abschrecken als eine Geldstrafe.
Das ist auch der Weg, den die Musikindustrie im Moment mit ihrer Klagewelle geht. Da konnten sie auch nur die Uploader angehen, weil durch irgendwie diese Gesetzeslücke oder diese schwammige Formulierung, die wir eben besprochen haben, Downloader gar nicht so wirklich gerichtlich handgreifbar waren. Deswegen hat man die Uploader genommen und am liebsten diejenigen, die ganz viele Lieder bereitstellen. Ja, und die konnte man natürlich auch nicht zu Gefängnisstrafen und so weiter verknacken, aber sie fahren eine Shock-and-Ave-Strategie, also einschüchtern und schocken, indem man halt einem 57-jährigen Lehrer mit 500 MP3s mal eine Rechnung über 10.000 Euro Schadensersatz schickt. Und naja, man kann halt dagegen klagen, dann wird es halt ein bisschen teurer. Man könnte aber auch Recht bekommen und es wird halt total billig. Aber meistens zahlt man dann sofort den Schadensersatz, weil keiner richtig die Möglichkeit hat, vor Gericht zu gehen, für die eigenen Rechte zu kämpfen. Und es ist absolut noch ungeklärt, wie Richter in Deutschland entscheiden werden über diese Fragestellung, wenn tatsächlich mal ein Falschscherer hingeht und sagt, ich klage mich jetzt irgendwie bis zum Bundesverfassungsgericht durch.
Aber ja, da, ganz kurze Ergänzung noch. Ich würde gerne noch kurz ergänzen, also in dem Referentenentwurf wird da, und ein Referentenentwurf, das gehört dann, oder wenn das später ins Gesetz umgesetzt wird, dann gehört das mit zu den Gesetzesmaterialien, dass die Gerichte ziehen das zur Interpretation des Gesetzestextes heran und davon wird von recht lapidar von einigen Hundert oder von, ja, ich glaube von einigen Hundert gesprochen. Das ist keine feste Grenze und dann haben wir wahrscheinlich das ähnliche Situation wie nach dem Verfassungsgerichtsurteil zu dem Cannabiskonsum, dass dann in jedem Bundesland die Staatsanwaltschaft nach eigener Weisung von oben irgendwie überlegt, 50 oder 500 oder was ist jetzt die Grenze? Das könnte entstehen. Man wird dann sehen, was die Gerichte daraus machen.
Also bezeichnend dafür ist auch, bei der Klagewelle der ersten von der Musikindustrie wurden 68 Leute in ganz Deutschland angeklagt und davon 20 im Raum Stuttgart, weil die Staatsanwaltschaft da das Ganze unter Wirtschaftskriminalität abzählt. Also wir hier im Norden, wir sind sicher, wir können weiter wahrscheinlich Falschjährigen betreiben, aber im Süden, also vor allen Dingen in Stuttgart, passt auf so.
Es gab doch diese eine Auseinandersetzung mit dem ISP in Österreich, der die Daten nicht rausgeben wollte zu einer IP-Nummer, auch wegen Filesharing. Also das ist ein Internet-Service-Provider, ist angefragt worden nach einer IP-Nummer, weil angeblich über diese IP-Nummer Filesharing betrieben worden sein soll. Und der hat sich geweigert und das ist jetzt in der zweiten Instanz vom Landgericht in Österreich bestätigt worden, dass er die nicht rausgeben muss, halt auch weil die Strafprozessordnung nicht vorsieht, dass bei derartigen Delikten halt in der Form auch schon eingegriffen werden kann halt. Mhm. Und inwieweit hat das jetzt Konsequenzen für hier oder gibt es auch solche Lücken jetzt innerhalb der Strafprozessordnung in Deutschland, dass nicht vorgesehen sein kann, dass Internet-Service-Provider IP-Nummern gar nicht protokollieren oder zugänglich machen müssen?
Also ich vermute mal, das wird über diese IP-Enforcement-Richtlinie Durchsetzung zum geistigen Eigentums kommen, wo das Auskunftsrecht explizit drin ist. Weil die Rechteinhaber haben natürlich kapiert, vor allen Dingen in den USA, wo es diese richtig fette Klagewelle gibt, dass immer mehr Gerichte da einfach Nein sagen mit dem Rausrücken der IP. Und in Deutschland ist es halt nun mal umständlich, irgendwie zum Gericht zu gehen, die Staatsanwaltschaft zu bitten, dass sie doch mal das aufnehmen. Die Staatsanwaltschaft könnte Nein sagen, weil man ist ja ein bisschen überlastet so meistens. Und das wäre halt nicht so praktisch. Und ja, aber genau Strafprozessordnung, weißt du da mehr, Martin?
Ja, also es muss natürlich ein Gerichtsbeschluss her und dann müssen die Sachen, wenn ein konkreter Tatverdacht vorliegt, müssten die eigentlich rausgerückt werden. Das ist dann zum Teil auch für die Provider in den Telekommunikationsgesetzen geregelt. Also ich habe das jetzt nicht ganz genau verstanden akustisch, aber es schien ein Beispiel aus Österreich zu sein. Und da sind möglicherweise komplett andere Regelungen in der Strafprozessordnung, was diesen Punkt betrifft. Vielleicht sind die da schon weiter oder haben solche richterliche Vorbehalte weniger entwickelt. Da kann ich jetzt nichts im Vergleich dazu sagen. Aber hier müsste im Normalfall dann schon die Staatsanwaltschaft Zugriff haben, wenn sie das öffentliche Interesse bejaht oder wenn sie aufgrund von einer Anzeige, das hat die ganzen Delikte im Urheberrecht, sind praktisch Delikte, die nur, wenn ein Geschädigter die Staatsanwaltschaft darauf hinweist oder wenn die öffentliches Interesse, wenn sie sonst Wind davon bekommt, bejaht. Und wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, dann hat die auch gegenüber dem Provider im Regelfall die Möglichkeit, die Daten sich zu geben zu lassen. Ja gut, das wäre dann ein zivilrechtlicher Einspruch. Die Staatsanwaltschaft, sie ist nicht verpflichtet, meines Wissens. Die Staatsanwaltschaft ist nicht verpflichtet, dem Opfer, oder es kann nicht gesetzlich gegenüber der Staatsanwaltschaft durchgesetzt werden, die Daten, die sie im Rahmen einer strafrechtlichen Ermittlung bekommen hat, rauszurücken. Aber im Regelfall kann das dadurch, dass man als Nebenkläger auftritt, und Akteneinsicht bekommt der Anwalt, kann man trotzdem als Rechteverwerter diese Informationen bekommen und dann im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens das weiter nutzen. Aber da müsste ich jetzt, also im Regelfall, ich...
Okay, schnell die Frage und wir müssen da mal weiter, weil wir haben noch 10 Minuten und ein paar Folien. Tut mir leid, aber das müssen wir den Rest draußen vor der Tür dann noch besprechen. Aber er war schon die ganze Zeit dran.
Danke, ich fasse mich kurz. Also erstens... dass jemand eine bestimmte IP benutzt, heißt, funktioniert das?
Ja.
Heißt ja noch nicht, dass, die Nutzung einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Ferner ist dann zu denken an den Einsatz von Festplattenverschlüsselung. Weiß nicht, ob ihr da was wisst, ob man zum Beispiel zur Herausgabe irgendeines Schlüssels gezwungen werden kann.
Nee.
Oder irgendwie durch Untersuchungshaft dazu gezwungen werden kann.
Nee.
Ja, und dann noch eine andere Sache, die mir eingefallen ist. Wenn man ein kopiergeschütztes Medium davon eine Raw Copy macht, kann man dann nicht eigentlich diese dann legal hergestellte Privatkopie, weil man da hat ja bei der Kopie noch nicht den Kopierschutz umgangen, kann man diese Privatkopie dann nicht zu Hause dann doch aufweichen?
Also das kann ich nur unter Vorbehalt beantworten, weil letztendlich mir noch keine Entscheidungen bekannt sind, die genau dieses Problem oder diese Grenzfälle, sage ich jetzt mal, eindeutig festgelegt haben. Das sind auch diese Sache mit dem Abtasten oder Abgreifen über die Soundkarte, also analog, und auch die Diskussion, was vorhin das File-Sharing betraf, dass man auf die festgestellt hat, das Gesetz, dass damit kann man ja eigentlich die Leute, die was runterladen, nur nicht verfolgen. Das sind Sachen, die sich in der Diskussion im Zusammenhang mit dem Gesetzestext ergeben haben. Aber um jetzt konkret auf die Frage nochmal zurückzukommen, man könnte ja zum Beispiel sagen, dass bestimmte Betriebssysteme, die auf eine bestimmte Art und Weise Hardware ansprechen, die Kopierschutzmaßnahmen einfach ignorieren. Das ist eigentlich kein Umgehen, weil das eigentlich das Umgehen wurde bisher so ausgelegt, dass praktisch ein Mechanismus oder eine Vorgehensweise, eine Methode entwickelt wird, die ausdrücklich dafür geeignet ist und zielgerichtet zur Umgehung genutzt wird. Wenn ich also einfach ein Betriebssystem verwende, das für bestimmte Schutzmaßnahmen nicht anfällig ist, weil dann bestimmte Abfragen nicht durchgeführt werden beispielsweise, dann habe ich das nicht umgangen, sondern das ist meine normale Nutzung mit einer anderen Technik. Und das wäre dann problemlos möglich.
Okay, gehen wir mal weiter. Ja, das Forum der Rechteinhaber hat eine Wunschliste angefertigt. Forum der Rechteinhaber ist die gesamte Musikindustrie, Filmindustrie, Verwertungsgesellschaften und drinne. Sie wollen A, Auskunftsansprüche gegen ISPs, also diese Umgehung der Staatsanwaltschaften, um eine IP-Nummer zu bekommen. Kommt nicht im zweiten Korb, kommt aber im dritten Korb. Sie wollen eine Schadensersatzregelung mit abschreckender Wirkung. Wird wahrscheinlich durchgehen. Was sind schärfere Vernichtungs- und Überlastungsansprüche?
Ja, es besteht ja das Recht, dass man illegale Kopien, am besten kennt man es von den Bildern vielleicht im Fernsehen, wenn irgendwelche Plagiate, das sind natürlich jetzt nicht Sachen, die Urheberrecht betreffen, sondern andere Rechtsschutzrechte, Markenrechte, platt gemacht werden, also dass man die illegal hergestellten Kopien einzieht und vernichten kann.
Ja, und Beseitigung der Bagatellgrenze. Also wie gesagt, das sind die Sachen, die Sie noch zusätzlich haben wollen, die Sie noch nicht in den Referentenentwurf reingebracht haben. Sonst ist eigentlich der Referentenentwurf fast komplett eine Stärkung der Rechte Inhaber und nicht irgendwie der Verbraucher oder der Urheber gar, ne? Nach denen auch das Gesetz genannt ist. Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge Organisationen aus dem Bereich der Zivilgesellschaft, die durchsetzbare Schrankenregelungen für Privatkopie, Zitatsrecht und File-Sharing fordern. Von den Verbraucherschutzzentralen über privatkopie.net, Netzwerk Neue Medien, IFROS gibt es verschiedenste Stellungnahmen, die sehr interessant sind, sich durchzulesen. Zum Thema Schrankenregelung für File-Sharing, das ist so noch nicht vorgesehen in der European Copyright Directive, gibt es morgen zwei spannende Vorträge zur Einführung der Kultur-Flatrate. Volker Grasmuck unter anderem, das sind Wege, um File-Sharing zu legalisieren. Eine ganze Menge Menschen in Deutschland sind nicht davon überzeugt, dass selbst die schärfsten Urheberrechtsgesetze jemals wieder File-Sharing irgendwie zurückdrängen werden. Deswegen muss man halt neue Wege suchen, damit umzugehen. Also das ganze Verklagen und so weiter bringt halt überhaupt nichts. Also wir haben hier zum Beispiel eine positive Zwischenbilanz der Musikindustrie, die halt tatsächlich dreisterweise eine Pressemitteilung rausgab. Ja, File-Sharing ist zurückgegangen, so, ne? Und wahrscheinlich haben sie dann festgestellt, dass bei Kazaa, meiner Meinung nach eine der schlechtesten File-Sharing-Börsen, die Benutzerzahlen zurückgegangen sind, aber nicht, weil die Musikindustrie dagegen klagt, sondern die Leute sind alle zu anderen File-Sharing-Börsen, die halt besser sind, rübergewandert. Hier gibt es eine nette Grafik, die Aufteilung, man sieht halt, BitTorrent ist jetzt der Renner. Also ich finde zwar BitTorrent auch nicht so cool, aber anscheinend gehen ein Drittel des gesamten Peer-to-Peer-Netzes über das BitTorrent-Netzwerk und da gab es halt auch letzte Woche in einer konstatierten Aktion weltweit Durchsetzungsverfahren von Seiten der Filmindustrie gegen BitTorrent-Seiten. Also auch ein großes Problem, aber kein Rückgang. Faktisch werden circa 26% der unter 63-Jährigen in Deutschland File-Sharing betreiben. Das hat das Allensbach-Institut festgestellt, ein konservatives Meinungsforschungsinstitut. Und 26% der unter 62-Jährigen, das sind mindestens 10 Millionen Menschen, die halt durch diese Urheberrechtsnovellierung kriminalisiert und sonst wie werden. Gut, es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Sachen, wie zum Beispiel die Kampagne des Chaos Computer Club, Informationsfreiheit ist kein Verbrechen, die gleich zum Boykott aufrufen. Also Boykott von kopiergeschützten CDs ist auf jeden Fall eine gute Sache. Man kann dadurch als Verbraucher zum Beispiel der Industrie zeigen, keinen Kopierschutz. Das ist auch das Einzige, was man noch eigentlich machen kann von Verbraucherseite. Ja, etwas, was wir am Schluss gesetzt haben, weil die Zeit echt knapp ist und für den digitalen Raum halt auch nicht so wichtig ist. Es gibt natürlich auch noch die Konflikte Urheber gegen Industrie, weil die Urheber kommen auch nicht so gut weg. Und da gibt es eine ganze Menge Vereinigungen von der Verband der Regisseure über Verband der Bühnenbildner bis keine Ahnung wie, die Sturm laufen gegen Änderungen im Filmrecht, der Wegfall des Goethe-Groschens, dass man halt Pauschalabgaben auf gemeinfreie Werke, also Werke von Goethe und so weiter nimmt, um junge Künstler zu fördern, das fällt jetzt auch weg, Ausstellungsvergütung, dass man halt Pauschalabgaben zahlt dafür, dass man Ausstellungen macht und so weiter, aber nicht wichtig für den digitalen Raum und die Zeit wird echt knapp. Ja, hier sind noch 3 Links, Kopien brauchen Originale, kann man sich echt mal ansehen, eine der schlechtesten Seiten, die ich gesehen habe, also von technisch gesehen, mit Links in Content-Management-Systemen drin und die halt überhaupt gar nicht lesbar sind und so weiter, aber es hat schon fast Realsatire, Dann gibt es Hart aber gerecht, die Kampagne Raubkopiere sind Verbrecher, kennt wahrscheinlich jeder. Offiziell möchte man nur gegen kommerzielle Raubkopierer vorgehen, aber man sagt es halt nicht in der Werbung und so denken alle Leute, dass halt jeder fürs Kopieren eines Filmes oder eines Musikstückes 5 Jahre in den Knast kommt. Auch eine Form von Manipulation. Und das Aktionsbündnis Urheberrecht, sehr interessant halt, die Forderung aus dem Wissenschaftsbereich. Und es gibt eine ganze Menge Sachen aus IFROS, privatkopie.net, ccc.de, da klickt euch weiter auf Musikindustriekampagne, Copy for Freedom von der Grünen Jugend, Fairsharing und ganz neu forum.irights.info. Irights.info wird zukünftig ein Verbraucherschutzportal zum Thema Urheberrecht und da gibt es jetzt schon ein Forum, wo man genau diese Fragen stellen kann, die hier aufgekommen sind. Welche Rechte habe ich überhaupt noch als Verbraucher? Ja, das war's. Wer noch Informationen will, kann uns am besten direkt ansprechen oder eine Mail schicken und ja, danke.